Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli.
Und ich bin Fuxi.
In ungewohnter Reihenfolge. Ich bin wieder an der Reihe, aber auch nur, weil die letzte Folge ja eine Doppelfolge war und ihr wartet bestimmt ganz gespannt auf den zweiten Teil. Denn ich habe euch ja mit einem Cliffhanger letzte Woche zurückgelassen.
Oh ja, und was für einer.
Ich habe euch ja letzte Woche von Josefina Rivera erzählt, die mit mehreren anderen Frauen von einem gewissen Gary im Keller festgehalten wurde. Wer die Folge nicht gehört hat, sollte die sich besser vorher anhören, dann versteht ihr auch, worum es geht, denn der Anfang dieser Folge ist quasi die Fortsetzung von letzter Folge und danach erzähle ich euch erstmal, wer dieser gewisse Gary überhaupt ist und wie seine Kindheit und sein Werdegang überhaupt waren.
Ja, also es macht wirklich keinen Sinn, jetzt hier einzusteigen.
Nee, ich kann ganz kurz zusammenfassen für all die, die es gehört haben, die aber nicht mehr genau wissen, was ist passiert. Wie gesagt, Josefina Rivera ist so mehr oder weniger die Hauptperson in diesem Fall. Zumindest ist sie die erste Frau, die von Gary in dem Keller gefangen gehalten wurde und auch diejenige, die am Ende fliehen kann und die anderen Frauen damit rettet. In der Zwischenzeit mussten die Frauen aber sehr viele Qualen erleiden, unter anderem Folter, sie wurden vergewaltigt und Gary hat sich immer wieder neue Erniedrigungsformen für sie ausgedacht. Obwohl sein eigentliches Hauptziel ja war, eine Babyfarm zu errichten, gerät dieses ganze Ziel so ein bisschen in Vergessenheit, denn was er auf dem Weg dahin tut, ist alles andere als Familienplanung. Das hast du ja letztes Mal auch gesagt, das hat einfach nichts mehr damit zu tun, eine Familie zu gründen. Also sowieso nicht, weil er die Frauen zwingt und vergewaltigt, aber sein Ziel ist eigentlich in den Hintergrund gerückt.
Und du hast noch ganz vergessen zu sagen, eine Form der Erniedrigung war ja auch, dass die Frauen Menschenfleisch essen mussten.
Genau, denn ja, wir wären kein True Crime Podcast, wenn nicht auch ein Mord passiert wäre. Das erste Opfer war Sandra Lindsay. Und anstatt sie irgendwie dann zu entsorgen, hat er sie in seiner Küche zerstückelt und den Frauen später mit dem Hundefutter, das er den Frauen zum Essen gegeben hat, zu essen gegeben. Und das wussten die zwar zu diesem Zeitpunkt nicht, aber ich glaube einfach dieser Gedanke, dass Gary das wusste und diese Erniedrigung, das hat ihm schon gereicht. Das hat ihn einfach schon, ja, ich weiß nicht, ob es ihn aufgegeilt hat, aber er hat auf jeden Fall Macht verspürt. Und das ist auch ein sehr großes Thema bei Gary, was wir jetzt auch im Laufe der heutigen Folge auch so ein bisschen rauskristallisieren können. Wir sind ja letzte Folge stehen geblieben, als die zweite Frau Deborah Dudley gestorben ist. Sie war ja eher so die Aufsässige in der ganzen Gruppe und hat sich immer wieder zur Wehr gesetzt. Und Gary wollte sie dann einfach besonders foltern und hat sie und die anderen Frauen in dieses Kellerloch, also in diese Grube eingesperrt, mit Wasser aufgefüllt und dann die Grube mit Stromstößen versetzt. Leider ist das blanke Kabel genau an Deborahs Fußfesseln geraten und dadurch ging der ganze Strom durch sie und sie hat das Ganze nicht überlebt, weshalb sie die zweite Frau ist, die in dem Keller den Tod gefunden hat. Und Gary hat ja Josefina auf irgendeine Art und Weise liebgewonnen. Also sie war so sein Liebling geworden, sie durfte ab und zu auch oben schlafen und sie war auch diejenige, die so ein bisschen zu seiner Komplizin wurde. Und aufgrund dessen hat er sie nach dem Tod von Deborah einen Brief schreiben lassen, in dem sie ihre Mittäterschaft an dem Mord an Deborah zugibt.
Also, um sich auch abzusichern.
Genau, ja, in seinem verqueren Denken ist das so eine Absicherung, aber ich dachte mir dann im Nachhinein, egal wer die Frauen gefunden hätte, wer hätte das geglaubt, weil sie war ja mit eine Gefangene, das konnte sie ja auch nachweisen.
Ja.
Aber jetzt gab es da ja noch eine Leiche und diesmal wollte er diese nicht den Frauen zum Essen geben. Denn bei der letzten Zerstückelungsaktion und Einkochen und Backen kam ja die Polizei in die Quere. Denn die Nachbarn haben sich ja beschwert, dass es in der Straße so übel riecht. Und jetzt hatte er halt super große Angst, dass die Polizei wieder auf den Gestank aufmerksam wird und wieder zu dem Haus kommt und eventuell diesmal etwas genauer nachschaut, was dort drin vor sich geht. Also beschloss er, Deborahs Leiche zu entsorgen. In der Zwischenzeit hat er sie in der Gefriertruhe gelagert und er wollte, dass Josefina ihm dabei half, sie zu entsorgen. Ich glaube, das war wieder so ein bisschen sie mit einbeziehen und sie zu einer Art Komplizin von ihm machen.
Ja, und er brauchte wahrscheinlich wirklich Hilfe.
4 Tage nach dem Tod von Deborah sollte Josefina ihm dann helfen und die beiden luden Deborahs Leiche in den Kofferraum. Sie stiegen ein und Gary fuhr los. Es war eine einsame Gegend außerhalb von Philadelphia und dort brachte er das Auto dann zum Stehen. Er schleppte Deborahs Leiche aus dem Fahrzeug und trug sie in den Wald hinein. Josefina blieb aber so lange im Wagen zurück. Also sie half ihm jetzt nicht aktiv dabei, die Leiche dann zu verscharren. Aber für ihn war das jetzt wirklich so ein Punkt. Josefina war jetzt seine Freundin. Und er gab ihr wirklich immer mehr Freiheiten. Er ging mit ihr Abendessen. Sie durfte regelmäßig in seinem Bett schlafen, musste nicht im Keller bleiben. Sie bekam neue Kleidung und Geschenke von ihm. Und sie machte tatsächlich, während sie mit Gary unterwegs war, keinen ernsthaften Fluchtversuch.
Ich finde das so komisch.
Ja, ich weiß halt nicht, wie ich reagieren würde.
Sie war ja nicht gefesselt.
Nee, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Sie ist halt einfach mit ihm essen gewesen. Und vielleicht hätte sie ja irgendwie auf sich aufmerksam machen können. Ja. Aber ihre Angst war einfach zu groß. Sie hat einfach noch nicht den perfekten Moment gesehen. Kurz nachdem sie dann Deborahs Leiche entsorgt hatten, wollte Gary dann aber wieder auf die Jagd gehen, weil sein Sklavenbestand ist ja jetzt ein bisschen zurückgegangen und sein Ziel war es ja, 10 Frauen gefangen zu halten, also seine eigene Babybrutfarm im Keller zu errichten. Und jetzt waren es ja nur noch 4 Frauen, die übrig waren. Diesmal sollte Josefina auch mitkommen und ihm dabei helfen. Diesmal machten sie sich auf den Weg, um durch die Straßen von North Philadelphia zu fahren, um ein weiteres Opfer zu finden. Und das hatten sie tatsächlich auch schnell gefunden. Ihr Name war Agnes Adams. Sie war 24 Jahre alt und auch Prostituierte. Und tatsächlich kannte Josefina Agnes. Die beiden haben nämlich zusammen als Stripperin in einem lokalen Club gearbeitet. Und da Agnes Josefina kannte, hatte sie auch kein Problem damit, mit Josefina und ihrem neuen Freund mitzugehen und den Abend bei ihm im Haus zu verbringen. Aber dass der Abend für Agnes nackt und angekettet im Keller endet, damit hat sie nicht gerechnet. Aber Josefina hatte jetzt erneut unter Beweis gestellt, dass sie nun wirklich seine Komplizin war. Und erst am 24. März 1987 und fast auf den Tag genau 4 Monate nach Beginn ihrer Inhaftierung bekam Josefina dann endlich die Gelegenheit, ihren Plan oder ihre Flucht endlich in die Tat umzusetzen. Sie spürte einfach nach den letzten Wochen, als sie ihm immer wieder half, als sie ihm auch eine neue Frau wieder in den Keller brachte, dass Gary wirklich volles Vertrauen in sie hatte und wirklich keine Sekunde dachte, dass Josefina wirklich abhauen könnte. Und so fragte sie ihn, ob sie nicht ihre Familie besuchen dürfe.
Okay, direkt all in?
Komplett. Ich habe auch gedacht so, okay, krass, aber da merkt man auch, wie stark diese Bindung vielleicht von Gary zu ihr war, wie sehr er ihr vertraut hat. Und sie wusste auf irgendeine Art und Weise, dass sie ihn das auch fragen kann. Und ich glaube, der eigentliche Knackpunkt, weshalb sie sich auch getraut hatte, ihn das zu fragen, war, dass sie ihm versprochen hat, dass sie ihm dann auch noch ein neues Mädchen mitbringen würde, um seine Sammlung zu erweitern.
Auf dem Heimweg dann.
Genau, sie meinte zu ihm, sie kennt da jemanden und die vertraut ihr und sie wird auf jeden Fall mitkommen und ist auch Prostituierte, sie braucht auch Geld und ja, mach dir keine Sorgen, lass mich einfach nach Hause, du wartest an der Tankstelle und wir treffen uns dann dort und von dort aus gehen wir dann zusammen wieder zu dir nach Hause. Und tatsächlich stimmte Gary dem Ganzen zu. Die beiden verabredeten dann, dass er sie in der Nähe ihres Hauses absetzen würde und dann an einer örtlichen Tankstelle auf sie wartet. Und dann würde sie mit der neuen Sklavin, wie versprochen, mit zu ihm nach Hause gehen. Aber sobald Josefina aus Garys Auto ausgestiegen war und er nur den Block um die Ecke heruntergefahren war, legte sie einen krassen Sprint nach Hause hin. Sie war komplett angetrieben von Adrenalin und konnte eigentlich noch gar nicht fassen, dass sie jetzt tatsächlich frei zu sein scheint und rannte zu ihrer Wohnung, in der auch noch ihr Freund Vincent Nielsen lebte. Ich habe ja am Anfang der letzten Folge von ihm erzählt, dass die beiden sich gestritten haben und er nicht wollte, dass sie wieder anschaffen geht und sie aber dann doch gegangen ist. Und er war dann tatsächlich auch der Erste, der diese ganze Geschichte von der Entführung hörte. Als sie ihm dann auch die Fesselspuren an ihrem Fußgelenk zeigte, glaubte er ihr auch schnell und die beiden kontaktierten die Polizei.
Wie lange war sie jetzt schon verschwunden?
4 Monate. Und den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Gary wurde dann kurz nach Mitternacht an der Tankstelle verhaftet, wo er eigentlich auf Josefina warten sollte. Und das Erste, was er die Beamten bei seiner Inhaftierung oder Festnahme fragte, war, ob es wegen den fehlenden Unterhaltszahlungen war, weshalb sie ihn verhafteten. Denn er hatte ja diverse Kinder mit diversen anderen Frauen bekommen und meinte ja nur damals zu Josefina, die Regierung hat sie ihm weggenommen. Und er dachte, ja, weil er keinen Unterhalt bezahlen möchte, wird er gerade festgenommen. Aber als er dann Josefina sieht, wird er ganz bleich im Gesicht. Denn sie war halt auch dort, um ihn zu identifizieren. Weil die Beamten wollten natürlich den richtigen Mann verhaften. Und sie musste dabei sein, um zu sagen, ja, dieser hier in diesem silbernen Cadillac. Aber jetzt kommen wir zu der ganz großen Frage, wer war dieser Mann? Was hat ihn dazu getrieben und was ist vielleicht in seiner Kindheit passiert, was ihn zu dem gemacht hat, was er war und was er dann am Ende den Frauen angetan hat? Sein voller Name war Gary Michael Heidnik und er wurde am Montag, den 22. November 1943 geboren. Sein zweiter Vorname, also Michael, war der erste Vorname seines Vaters. Es war auch der erstgeborene Sohn und er war total stolz eigentlich auf sein Kind. Das Ganze wird sich aber noch ein bisschen ändern. Die Familie lebte eigentlich in einem total ruhigen Vorort in Cleveland, Ohio. Aber schnell kristallisierte sich Garys Kindheit als nicht ganz so idyllisch und ruhig heraus, wie dieser Vorort war. Als er gerade erst 2 Jahre alt war, ließen sich nämlich seine Eltern scheiden und Michael, also Garys Vater, behauptete, dass der Alkoholismus der Mutter der Grund für das Scheitern der Ehe war. Und trotzdem, obwohl die Mutter scheinbar alkoholkrank war, sollten Gary und sein kleiner Bruder Terry, sehr einfallsreich, bei ihrer Mutter und ihrem neuen Mann leben. Kurz nachdem Gary dann eingeschult worden war, zogen die beiden Brüder aber doch zu ihrem Vater, der ebenfalls wieder geheiratet hatte. Es hat wohl doch nicht so gepasst mit der Mutter und dem neuen Mann, aber mit der neuen Frau von Michael kamen die beiden Jungs auch nicht wirklich klar. Gary und Terry sahen sie eher so als die typische böse Stiefmutter, so zumindest laut Garys späteren Erzählungen. Aber der Vater sah das Ganze genau andersrum. Für ihn waren seine beiden Kinder die Schuldigen an jedem Streit und an jeder Auseinandersetzung. Aufgrund dessen wurde er, wie wir uns das vielleicht schon denken können, sehr häufig von ihm geschlagen. Und die Situation verschlimmerte sich eigentlich von Tag zu Tag. Denn wie wir das auch schon von anderen Serienmördern oder Verbrechern hier aus diesem Podcast kennen, durch diese Gewalt zu Hause fing er irgendwann an, ins Bett zu machen, jede Nacht. Und sein Vater verspottete ihn regelrecht deswegen. Und er nahm dann regelmäßig die schmutzigen Bettlaken von Gary und hängte sie an ein Fenster im Obergeschoss, damit alle Nachbarn sehen konnten, was für ein schmutziger kleiner Junge Gary war.
War das nicht bei den Menendez-Brüdern auch so?
Doch, ich erinnere mich auf jeden Fall an sowas Ähnliches. Ich wusste nicht mehr, ob ich oder du irgendwas davon erzählt haben.
Ich glaube ich, aber das waren auch nur die Erzählungen der Brüder dann.
Genau, das ist jetzt in dem Fall leider genauso. Wir wissen nicht, ob das wirklich so passiert ist, zumindest berichtet es Gary und Terry, der Bruder, sagt auch, dass sie wirklich keine so rosige Kindheit haben. Wir werden gleich auch noch ein bisschen was über den Bruder erfahren, aber da wissen wir auch nicht, ob das alles so stimmt, was er erzählt. Aber die Laken waren leider nicht das Einzige, was aus dem Fenster gehängt wurden. Denn laut Garys Angaben wurde auch er gelegentlich an seinen Knöcheln aus dem Fenster gehalten und geschüttelt. Also so als eine Art Bestrafung. Ein weiterer Rückschlag für Gary war es dann, als er dann eines Tages von einem Baum fiel und sich den Schädel zertrümmerte. Er war daraufhin eine Zeit lang bewusstlos und der schwere Sturz verursachte tatsächlich auch eine Schädelverformung und diese blieb auch bis ins Erwachsenenalter. Man sagt jetzt, das haben wir auch schon sehr häufig gehört, also wirklich sehr viele typische Serienmörder-Parallelen passen hier auch auf diesen Fall, dass dieser schwere Sturz zu seiner ausgeprägten Verhaltensstörung beitrug. Denn kurz nach dem Sturz bekam er plötzlich krasse Wutanfälle, gewalttätige Ausbrüche, prügelte sich mit seinem Bruder, mit den Nachbarskindern und ja, das führte leider zu immer mehr Schlägen auch von seinem Vater. Also seine ganze Kindheit war eigentlich voll mit Gewalt. Dadurch waren dann auch die ersten Jahre in der Schule für Gary ziemlich hart, obwohl er zu den begabtesten Schülern gehörte. Später wurde auch ein IQ-Test mit ihm gemacht, also erst im Erwachsenenalter, aber er soll tatsächlich auch ein IQ von 148 gehabt haben.
Das hatten wir ja letztes Mal schon mit Alcala und hier den Junabomber.
Genau, ja. Also ist auch extrem hoch. Leider konnte ihn seine Intelligenz nicht davor bewahren, dass er von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Vor allem wurde er gehänselt aufgrund seiner Schädelverformung. Sie nannten ihn dann häufig Quadratschädel oder Fußballkopf und das führte dazu, dass sich Gary immer weiter isolierte und immer weiter in sich zurückzog. Aber er schmiedete gleichzeitig einen Plan. Denn er beschloss, wenn er schon nicht der Schönste sein konnte, wollte er dafür der Reichste sein. Und im Alter von 12 Jahren hat sich dieser Gedanke so sehr bei ihm verfestigt, dass abgesehen von den Ausflügen mit den Pfadfindern seine Hauptbeschäftigung war, mehrere Neben- und Sommerjobs zu haben. Tatsächlich ist er wohl auch in der Zeit mit mehreren Mädchen ausgegangen, aber seine Schüchternheit kam ihm dann häufig in die Quere. Und das Einzige, wo er so ein bisschen Zuflucht gefunden hat, waren einfach diese Vorstellungen, wie reich und mächtig er eines Tages sein würde. Er las schon in sehr frühem Alter, also ich glaube mit 13 hat das angefangen, die Finanzteile der Zeitungen und kaufte sich auch explizit Wirtschaftszeitschriften, um die zu studieren und jede erdenkliche Methode zu erlernen, um irgendwie an Geld zu kommen oder Geld zu vermehren. Und das erzählte er tatsächlich auch jedem, der es hören wollte oder auch nicht hören wollte, dass er eines Tages Millionär sein würde und vor allem eine steile Militärlaufbahn haben würde.
Das war aber alles noch in der Jugend, ne?
Genau, das war alles noch in der Jugend und Kindheit, so in den Teenagerjahren.
Mit 13 Finanzteil lesen.
Ja, und ich fand's auch irgendwie krass, als ich dann weiter recherchiert habe mit dieser ganzen Militärlaufbahn. Das ist halt auch wieder so dieses Denken, dann bin ich mächtig, dann kann ich was, dann bewirke ich was und dann bin ich eine Autoritätsperson.
Anerkannt auch.
Genau, und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen sein Ziel. Und auch Garys Vater fand dieses Ziel gar nicht so schlecht, denn im Militär würde wenigstens ein richtiger Mann aus Gary werden. Und so unterstützte er ihn tatsächlich das erste Mal in seinem Leben, anstatt ihn zu quälen, und ließ so ein bisschen seine Kontakte spielen und traf diverse Vorkehrungen, damit Gary an die angesehene Staunton Military Academy in Virginia gehen konnte. Und für Gary war das schon ein super Zwischenziel. Zu dem Zeitpunkt war er jetzt 17 Jahre alt, er konnte noch nicht zum Militär gehen, aber dort konnte er dann quasi seinen Highschool-Abschluss machen. Das war so eine, ja, Militärakademie für Jugendliche. Eigentlich war es sein Ziel, an die West Point Academy zu gehen, aber das war jetzt erstmal in Ordnung. Und tatsächlich blieb er dort auch für 2 Jahre. Seine Noten waren richtig, richtig gut und es sah eine Zeit lang wirklich so aus, als könnte Großes aus Gary werden. Er war klug, er konnte mit Finanzen, er konnte mit Zahlen, er war erfolgreich in der Schule und alles lief eigentlich super, bis zu einem Vorfall, über den ich euch leider nichts erzählen kann. Also, ich habe wirklich versucht herauszufinden, was passiert ist, aber es heißt in jeden erdenklichen Quellen, es gab einen Vorfall in dieser Academy, woraufhin er zu einem Psychiater geschickt wurde und tatsächlich aufgrund dessen von der Akademie geworfen wurde.
Okay, ich sehe die ganzen Parallelen jetzt auch.
Oder?
Ja. Krass.
Ich glaube, du siehst sie jetzt noch mehr, weil ich deinen Fall schon irgendwie ja nicht vergessen habe, aber weil mir dann irgendwie so viel noch zwischenzeitlich mit der Recherche im Kopf rumgeschwirrt ist. Aber letztes Mal habe ich dir ja schon gesagt, da war ich ja tief in meiner Recherche und habe dir zugehört und dachte so, okay, what? Ist das dieselbe Person? Aber ja, er wurde rausgeschmissen und musste wieder zurück in die Obhut seines Vaters. Aber da wollte er partout nicht bleiben. Und nachdem er dann einige Zeit von einer Highschool zur nächsten getingelt ist, weil er nirgends wirklich Fuß fassen konnte, beschloss er, als er volljährig war, in die Armee einzutreten.
Hä? Wieder?
Nee, jetzt wirklich in die Armee. Vorher war es ja eine Academy, es war ja quasi eine Schule, eine Highschool mehr oder weniger, wo er seinen Schulabschluss machen konnte. Und jetzt wollte er wirklich einfach Soldat sein.
Ah ja.
Und tatsächlich hatte er hier großen Erfolg und erwies sich als sehr geschickt. Und seine Vorgesetzten sagten über ihn, Gary war bereit, jede Herausforderung anzunehmen und seine Vorgesetzten zu respektieren. Ja, und so war es auch. Er war in der Lage, Befehle bedingungslos zu befolgen und hat sich wirklich eigentlich echt gut gemacht. Und auch seine Grundausbildung hatte er mit richtig guten Noten abgeschlossen und er beschloss dann, sich um eine Stelle bei der Militärpolizei zu bewerben. Aber leider wurde ihm hier seine psychologische Vorgeschichte zum Verhängnis. Denn, ja, wir können es uns vorstellen, die Militärpolizei möchte vielleicht niemanden, wir wissen nicht, was passiert ist, aber der vielleicht irgendeinen Ausbruch haben könnte, bei sich anstellen und riskieren, dass vielleicht irgendwas Schlimmes passiert. Aber er ließ sich davon erstmal nicht unterkriegen und als nächstes stand für ihn San Antonio, Texas auf dem Plan und dort wollte er Sanitäter fürs Militär werden.
Da schon wieder eine Parallele?
Ja. Und er war diesmal tatsächlich erfolgreicher. Aber der berufliche Erfolg reichte ihm nicht. Er wollte ja schließlich auch reich sein. Sein Ziel war es ja, irgendwann mal Millionär zu werden. Und so begann er eine weitere Idee in die Tat umzusetzen. Durch das ganze Lesen von den Finanzmagazinen hatte er sich ja einiges an Wissen angeeignet. Und nachdem er dann genügend Startkapital angesammelt hatte, fing er an, ein effizientes, organisiertes Geldverleihsystem zu entwickeln. Und seine Kunden waren, wer hätte es gedacht, seine Soldatenkollegen. Also es war quasi einfach ein Kreditsystem. Er hatte halt das Startkapital und jeder, der einen Kredit brauchte, dem gewährte er den und brachte natürlich dann so einige Zinsen mit sich.
Hat doch irgendwas Mafia-mäßiges.
Voll, voll. Ich meine, wir haben die 60er Jahre. Damals war es noch nicht so einfach, wie heute an Kredit zu kommen. Und ich glaube einfach für so, ja, Mikrokredite, ich brauche irgendwie neues dies, neues das, neue Investitionen, für so Kleinigkeiten, war das natürlich super.
Aber irgendwie muss er ja auch irgendwas ausgestrahlt haben, dass die Freunde oder auch nur, wie nennt man die?
Kameraden?
Kameraden, genau, ihm das auch zurückgeben wollten.
Ja, ich glaube, das hat er einfach durch seine Intelligenz wettgemacht. Ja. Also er hat sich einfach einen Namen da gemacht und wenn du es halt mit ihm verkackt hast, dann hättest du keinen Kredit mehr bekommen. Und es war halt wirklich so erfolgreich, dass die erste Anlaufstelle für jeden war, sich von ihm Geld zu leihen. Und wie wir uns vorstellen können, konnte er damit auch ein ordentliches Sümmchen verdienen. Aber dann der nächste Rückschlag. Im Mai 1962 musste er damit aufhören, denn er wurde plötzlich in ein anderes Land versetzt. Nämlich sollte er als Sanitäter in das 46. Chirurgische Armeekrankenhaus in Landstuhl in Westdeutschland versetzt werden.
Ja.
Aber Gary hatte keine große Lust auf den ganzen Umzug, denn schließlich lief sein Geschäft gerade halt richtig, richtig gut. Und er hatte auch noch einiges an Krediten offen, insgesamt $5,000, die er wahrscheinlich nach diesem Umzug nie wiedersehen würde. Aber er musste gehen und auch in Deutschland ging es nicht weiter bergauf für Gary. Denn bereits wenige Monate, nachdem er in Deutschland ankam, im August 1962, landete er auch schon auf der Krankenstation. Er beklagte sich bei den Ärzten, dass er Sehstörungen hätte, Schwindel und auch Erbrechen. Und durch die ganzen körperlichen Symptome bekam er auch immer mehr psychische Probleme. Zum Beispiel Ticks wie den Kopf immer wieder schnell zur Seite zu legen und manchmal apathisch einfach da zu sitzen und ins Leere zu starren. Und das führte tatsächlich dazu, weil sich einfach sein Gesundheitszustand nicht verbesserte, dass er bald aus dem Militärleben entlassen wurde. Später, also wirklich kurze Zeit später, wurde bei ihm dann einfach eine Magen-Darm-Entzündung festgestellt, die nicht richtig behandelt wurde. Also, ja, eigentlich einfach nur Pech gehabt. Und das wäre allein vielleicht jetzt einfach nicht schlimm gewesen. Allerdings wurde dann noch festgestellt, dass Gary Merkmale einer schizoiden Persönlichkeit mit sich brachte. Und die Ärzte meinten damals, dass sich die Situation von ihm immer nur verschlimmern würde, wenn er nicht anfangen würde, starke Beruhigungsmittel zu nehmen und so auf jeden Fall nicht mehr im Militär arbeiten dürfe. Und jetzt war plötzlich alles vorbei. Er hatte sein Kreditsystem nicht mehr, er war nicht mehr im Militär, er wurde 3 Monate, nachdem er dort aufhören musste, dann ehrenvoll aus der US-Armee entlassen. Ja, und jetzt stand er erstmal vor dem Nichts.
Wieder zurück nach Hause.
Genau. Tatsächlich ging er jetzt aber nach Philadelphia, wo seine Mutter lebte, und hoffte dort eine neue Berufung zu finden. Und trotz seiner psychischen Probleme konnte er sich als Licensed Practical Nurse qualifizieren, also als Krankenpfleger, weil er halt diese Vorerfahrungen als Sanitäter mit sich brachte. Anschließend schrieb er sich an der University of Pennsylvania ein und dank dieser ganzen Qualifikationen in der Krankenpflege und dem US-Militär bekam er eine Stelle an der Universitätsklinik. Aber schon wieder, diese blieb nicht von Dauer, denn irgendwann ließen plötzlich seine Leistungen nach und sein Arbeitgeber hatte dann keine andere Wahl, als ihn dann zu entlassen. Als nächstes trat er dann ins Veteran Administration Hospital in der Nähe von Philadelphia ein, wo er sich dann zum psychiatrischen Krankenpfleger ausbilden ließ. Die Ausbildung lief auch, aber auch hier wieder kurze Zeit später, vielleicht lag es einfach an seinen eigenen psychischen Problemen, wurde er aber als ungeeignet eingestuft und Gary war nun wieder arbeitslos.
Weißt du, wie alt der Mitarbeiter da war?
Ja, der ist so Mitte, Ende 20 zu dem Zeitpunkt.
Ja, ich versuche mich nur so ein bisschen reinzufühlen, wie er sich gefühlt haben muss, so als Versager oder jemand, der irgendwie die ganze Zeit Pech hat und nicht so richtig Fuß fassen kann.
Ja, er war ja eigentlich ein intelligenter junger Mann und aus ihm hätte halt wirklich viel werden können, aber er leidet halt einen Rückschlag nach dem nächsten. Er hatte ein Ziel, das wurde ihm genommen, dann das nächste, das wurde ihm wieder genommen. Und dann kriegt er halt diese psychischen Probleme, was ja auch nichts Verwerfliches ist, aber ihm werden halt so einfach die nächsten Steps komplett zugebaut und er muss sich wieder was Neues suchen.
Ja, aber mir ist ganz kurz wieder eingefallen, was er alles getan hat, also ich habe doch kein Mitleid.
Ja, ist vielleicht ganz gut, dass wir es so rum machen. So kannst du es wenigstens vielleicht mit ein bisschen Abstand betrachten. Er nahm jetzt diese Phase der Arbeitslosigkeit aber zum Anlass, endlich die Probleme mit seiner Familie aus der Welt zu schaffen. Er kehrte daraufhin zurück nach Cleveland und wollte sich mit seinem Vater und seiner Stiefmutter versöhnen. Aber die wollten leider nichts davon wissen. Und Gary machte sich daraufhin wieder gekränkt zurück auf den Heimweg nach Philadelphia. Und auch hier wieder der nächste Rückschlag für ihn. Am 30. Mai 1970 nahm sich dann seine krebskranke Mutter mit einer Flasche Quecksilberchlorid das Leben. Gary war daraufhin so traumatisiert über den Tod seiner Mutter, dass er bald selbst mehrere Selbstmordversuche unternahm. Die Methoden gingen von Erhängen über das Zerkleinern von Glas und Schlucken von eben diesem zu Überdosis mit verschiedenen Medikamenten. Oder zum Beispiel ist er auch mit einem Motorrad in einen entgegenkommenden LKW gefahren. Aber jeder dieser Selbstmordversuche blieb erfolglos und er landete einfach nur immer wieder im Krankenhaus. Und während dieser Zeit im Krankenhaus bekam er dieselben Symptome, die er auch damals schon mit der Magen-Darm-Erkrankung hatte. Also nicht diese Übelkeit, sondern dieses total apathisch sein, fast katatonisch. Also er war, so haben es die Pfleger berichtet, komplett bewegungs- und emotionslos. Er saß völlig teilnahmslos einfach nur in seinem Bett und hat sich komplett in sich selbst zurückgezogen. Und ja, vielleicht war das einfach eine Depression und die wurde aber nicht richtig diagnostiziert. In der Krankenhauszeit wurden aber dann auch einige Tests mit Gary durchgeführt und da kam jetzt auch raus, dass er überdurchschnittlich intelligent war. Also in seiner Kindheit und bis zu diesem Zeitpunkt wusste man das alles noch gar nicht. Und ungefähr auch zu dieser Zeit wurde dann auch Garys jüngerer Bruder Terry auch wegen psychischer Probleme in eine Klinik eingewiesen. Also wir wissen jetzt nicht, lag es an deren Kindheit, dass sie beide einfach schwer traumatisiert waren von der Gewalt des Vaters? Oder war es vielleicht was Genetisches? Vielleicht hatten die das irgendwie, ja, tatsächlich irgendwie in der DNA, weil die Mutter hat sich ja auch selbst umgebracht und hatte Depressionen.
Ja, man weiß ja voll oft nicht, woran es dann letztendlich gelegen hat, ne?
Ja. Aber mit jeder Einweisung von Gary im Krankenhaus verschlimmerte sich sein Verhalten immer mehr. Er verbrachte die meisten Tage wirklich in kompletter Stille und kommunizierte nur über das Schreiben von kleinen Papierfetzen. Also er riss dann aus seinem Scrapbook so ein paar Schnipsel raus und dort schrieb er dann auf, was er den Pflegern sagen wollte.
Hunger.
Mhm, ja. Und seine Lederjacke, die er so sehr liebte, war nun dauerhaft an seinem Körper angeschweißt. Also die Lederjacke, von der ich letzte Folge erzählt habe, die er da auch getragen hat, diese Westernjacke mit den Fransen.
Ja.
Und immer wenn er aufgefordert wurde, sie auszuziehen, wurde er richtig aggressiv. Er hatte jetzt auch keine Lust mehr, sich zu waschen oder zu duschen. Er wurde tatsächlich zum Baden gezwungen. Also er wurde dann meistens beruhigt mit Beruhigungsmitteln und dann wirklich gezwungen, sich zu waschen. Und er bekam auch so merkwürdige Angewohnheiten, wie zum Beispiel den Militärgruß zu zeigen, jedem, den er sah. Also, als wäre er wirklich noch in der Armee. Und sein ganzes Umfeld, alle Pfleger, waren eigentlich felsenfest der Überzeugung, dass Gary halt überhaupt keine Fortschritte machte und eigentlich auch nicht entlassen werden sollte, weil er wirklich in Selbstmordgefahr schwebte. Und trotzdem, und trotz der ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, kam das leitende Krankenhauspersonal zu dem Schluss, dass er entlassungsfähig sei.
Das haben wir schon so oft gehabt.
Ja, wahrscheinlich war es überfüllt und dann hatten andere Patienten irgendwie Priorität, die wirklich vielleicht noch schlimmere Probleme hatten. Und in erster Linie war Gary ja, von dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, ja nur sich selbst gegenüber feindselig. Hm. Der hat ja jetzt bisher noch nichts gemacht, wo er anderen geschadet hat.
Ja.
Als er nun draußen war, stattete er seinem Bruder einen Besuch ab. Und einfach random verprügelte er ihn mit einem Holzscheit. Und als wäre das Ganze nicht genug, als er ihn gerade verprügelt hatte und langsam von ihm abließ, erzählte er ihm fast beiläufig, was er mit ihm gemacht hätte, wenn er dabei gestorben wäre. Und er erklärte dann ganz ruhig, wie er seine Leiche in eine mit Säure gefüllte Badewanne gelegt hätte, um sie dort langsam aufzulösen.
Und wer Breaking Bad kennt, weiß, das sollte man eh nicht tun.
Nein. Aber Terry hatte schon ziemlich Angst, nachdem er das von seinem Bruder gehört hatte.
Ja.
Und er meinte auch später in Interviews, dass er merkte, wie Garys größte Hauptsorge war, als er ihm das Ganze erzählt hatte, dass die Säure bzw. die Fleischklumpen die Abflussrohre verstopfen würden. Aber seine psychischen Probleme waren nicht die einzige Schwäche von Gary. Die andere große Schwäche waren Frauen. Mit großer Vorliebe hatte er afrokaribische Frauen. Und das sieht man tatsächlich an seinen späteren Opfern. Ich werde Fotos von ihnen hochladen, denn alle von ihnen sind dunkelhäutig. Was ihm aber ganz besonders gefiel, abgesehen vom Aussehen, war, wenn er gegenüber ihnen gewisse Macht ausüben konnte. Und das konnte er am besten, wenn sie auch noch geistig beeinträchtigt waren. Denn so konnte er sie besser manipulieren und auch besser kontrollieren. Und auch schon damals war sein großes Ziel, so viele Kinder wie möglich zu zeugen. Und deshalb hielt er auch überhaupt nichts von Kondomen oder anderen Verhütungsmitteln. Als dann eine seiner früheren Freundinnen schwanger wurde, war Gary überglücklich darüber. Aber leider blieb die Freude nicht lang, denn als sie eine Tochter zur Welt brachte, nahm sie das Baby und verließ Gary. Denn Gary machte ihr sehr große Angst und sie wollte ihre Tochter in einem besseren Umfeld aufwachsen lassen als bei ihm. Er war natürlich am Boden zerstört, aber dann hatte er plötzlich den Sinn im Leben gefunden. Im Frühjahr 1971 hatte er nämlich eine Begegnung mit dem Übernatürlichen. Bis zu dieser angeblichen Offenbarung hatte Gary überhaupt keinen Bezug zu Gott und war überhaupt kein religiöser Mensch. Aber an diesem Tag war er wohl in Kalifornien und auf dem Weg nach Malibu Beach, um sich dort den Sonnenuntergang anzuschauen. Und in diesem Moment, ich meine, wir wissen es alle, wie überwältigend ein Sonnenuntergang sein kann, aber Gary hatte in diesem Moment das Gefühl, mit dem Herrn persönlich zu sprechen. Und kurz nach diesem Ereignis machte er sich dann auch schon daran, seine eigene Kirche zu gründen.
Waren seine Eltern religiös? Gar nicht, oder?
Gar nicht. Er hatte überhaupt keinen Bezug zu Gott. Nichts. Aber da ist schon wieder dieser Größenwahn. Ich bin jetzt schon nicht reich, ich habe keine Militärlaufbahn, also werde ich jetzt Kirchenführer und habe so die Chance, Menschen zu manipulieren. Als er dann zurück in Philadelphia war, beantragte er dann die Gründung der United Church of the Ministers of God und das Ganze wurde tatsächlich akzeptiert. Im Oktober desselben Jahres begann er sich dann auch schon als Bischof Heidnick zu bezeichnen. 1975 eröffnete Gary dann ein Investitionskonto im Namen der Kirche und im Laufe des nächsten Jahrzehnts machte Gary dann richtig große Sprünge. Denn durch sein finanzielles Geschick schaffte er es, mehr als eine halbe Million Dollar anzuhäufen. Und man muss jetzt dazu sagen, er hat gerade mal 1500 investiert. Er hatte jetzt also eine etablierte Kirche, er war ein geachtetes Mitglied der Gemeinde, er war Bischof, aber trotzdem ließen seine psychischen Probleme nicht nach. Noch immer ging er in Krankenhäusern in der ganzen Stadt ein und aus und auch der Polizei war sein Name schon längst bekannt. Denn als Gary dann genügend Geld hatte, kaufte er sich davon ein heruntergekommenes Haus in einem ebenso heruntergekommenen Viertel in West Philadelphia. Also das Haus, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben. Im Herbst 1976 hatte er das Haus dann an einen jungen Mann namens Robert Rogers und dessen Freundin vermietet. Mit dieser Freundin hatte Gary aus irgendeinem Grund Streit gehabt. Ich weiß nicht wieso, aber das sah dann Gary als Grund, um sich bei Robert zu rächen. Um sich dann an Robert zu rächen, versteckte er sich eines Abends im Keller.
Oh Gott, das ist die ultimative Rache.
Ja, pass auf, aber er hat sich nicht nur versteckt, sondern er war dabei auch noch bewaffnet mit einem Gewehr und einer Pistole.
Okay.
Er hat also darauf gewartet, dass Robert nach Hause kam von der Arbeit. Und als er dann kam und Gary das im Keller hörte, kam er heraus, zielte mit der Pistole auf seinen Kopf und schoss. Tatsächlich streifte die Kugel aber zum Glück nur die Wange von Robert und er überlebte das Ganze. Und er schaffte es auch, Gary zu beruhigen und ihn zu überreden, nicht nochmal zu schießen. Und tatsächlich schaffte er es auch und kurze Zeit später traf auch schon die Polizei ein, die ihn festnahm. Er wurde wegen schwerer Körperverletzungen und des Tragens einer nicht zugelassenen Pistole angeklagt, aber aus irgendeinem Grund wurde die Anklage eine Woche später wieder fallen gelassen.
Aber war das nicht auch versuchter Mord? Eigentlich?
Eigentlich ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber er wurde ja für nichts verurteilt. Also
ja.
Es ist mir ein Rätsel. Vielleicht, weil das halt in diesem heruntergekommenen Viertel passiert ist und weil das dann einfach ja weniger Leute interessiert. Ich weiß es nicht.
Vielleicht war der Robert auch dunkelhäutig?
Ja, das kann sein. Wäre nicht unwahrscheinlich. Aber das war nicht die einzige Berührung mit dem Gesetz, die Gary da hatte. 1978 hatte Gary dann mal wieder eine Freundin, die ein geistiges Handicap hatte. Als er diese eines Tages besuchte, war auch ihre Schwester zu Besuch, die ebenfalls eine geistige Beeinträchtigung hatte. Und so beschloss er kurzerhand, sie zu entführen. Am 7. Mai 1978 nahm er einfach die Schwester mit aus dieser Nervenheilanstalt zu sich nach Hause. Aber das blieb natürlich nicht unbemerkt. Viele wussten ja, dass er seine Freundin dort besuchte und auch, dass die Schwester zu diesem Zeitpunkt zu Besuch war. Und als die Behörden dann zu seinem Haus fuhren, fanden sie die vermisste Frau verwahrlost und sich selbst überlassen im Keller des Hauses vor. Sie stellten dabei fest, dass die Frau vergewaltigt worden war und Gary wurde daraufhin wieder verhaftet und wegen Entführung und Vergewaltigung und Freiheitsberaubung angeklagt. Der gute Bischof Heidnik behauptete in allen Anklagepunkten unschuldig zu sein und er bestand darauf, auf einen Anwalt zu verzichten und sich selbst zu verteidigen.
Da, wieder.
Ja. Das Gericht glaubte ihm natürlich nicht und sie verurteilten ihn zu einer Freiheitsstrafe von 3 bis 7 Jahren. Eine anschließende psychologische Untersuchung ergab dann, dass er sexuell unreif sei und er wurde auch als manipulativ eingestuft, aber es wurde sonst keine andere Krankheit oder sonst irgendwas bei ihm diagnostiziert. Also keine Schizophrenie, keine schizoiden Züge. Also alles, was ihm vorher diagnostiziert wurde, wurde jetzt so ein bisschen revidiert. Aber trotzdem, also ich meine, er hatte jetzt keine Krankheit und er hätte normalerweise seine Haftstrafe in einem normalen Gefängnis absitzen müssen. Und trotzdem verbrachte er die meiste Zeit in einem Krankenhaus und nicht in einem Gefängnis. Im April 1983 wurde er dann entlassen, nachdem er sich bereit erklärt hatte, unter staatlicher Aufsicht zu bleiben. Und kurz darauf wurde seine Freundin, also die mit dem geistigen Handicap, die er besucht hatte und dessen Schwester er entführt hatte, plötzlich vermisst.
Ist das die Sandy?
Nein, das ist wieder eine andere, aber die war dann vermisst und er hat nie zugegeben, irgendwas mit ihrer Entführung zu tun gehabt zu haben, aber er war trotzdem Hauptverdächtiger, aber man konnte ihm halt wirklich nichts nachweisen. Vielleicht hat er das schon vorher mit ihr gemacht, was er dann später mit den anderen Frauen getan hat.
Ja, also ist das ungelöst?
Ja. Als er dann wieder auf freiem Fuß war, wollte er aber weiterhin an seinem Plan festhalten, eine Familie zu gründen. Und jetzt dachte er, der einfachste Weg sei es, sich einfach eine Frau aus dem Ausland zu besorgen. Die einzige Bedingung für ihn war, sie musste Jungfrau sein. Und schnell fand Gary tatsächlich, was er wollte. Ihr Name war Betty Disto. Sie stammte von den Philippinen und die beiden schickten sich einige Zeit erstmal Briefe hin und her, bis sie dann beschlossen, über diese Briefe zu heiraten, wenn sie zu ihm in die USA kommt.
Schon wieder, oh Gott, so viele Parallelen zu anderen Fällen.
Ja.
Hier die Folge mit der Untreue.
Genau. Und tatsächlich passierte das dann auch. Am 3. Oktober 1985 betrat Betty Disto zum ersten Mal das Haus, in dem Gary wohnte. Nämlich war das die 3520 North Marshall Street, die wir ja schon kennen. Und sie bemerkte sehr schnell, dass sie ihren zukünftigen Ehemann völlig falsch eingeschätzt hatte. In seinem Bett lag nämlich bereits eine andere junge Frau im Tiefschlaf, halb nackt. Gary fand's halt völlig normal, eine andere Frau im Schlafzimmer zu haben. Betty sah das natürlich komplett anders. Aber ja, was sollte sie jetzt groß tun? Sie war jetzt dort und ja, vielleicht war das nur ein einmaliger Ausrutscher, dachte sie sich. Aber als sie dann eines Tages nach dem Einkaufen zurückkam, sah Betty ihn mit 3 anderen Frauen im Ehebett herumtollen. Und als sie fragte, was das soll und was er sich dabei gedacht hat, ja, fragte er nur, was war das Problem? So ist das nun mal bei uns in den USA. Wie geil ist das denn? Betty fing dann an, mit ihm zu streiten, aber sie verstummte sehr schnell, denn er sagte ihr, dass er in dieser Beziehung die Hosen anhatte und wenn sie sich ihm widersetzte, würde er ihr eine Tracht Prügel verpassen. Im Laufe der Zeit kam es dann immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den beiden und Betty wurde sogar von ihm gezwungen, ihm beim Geschlechtsverkehr mit den anderen Frauen zuzusehen. Irgendwann fing es auch an, dass er sie körperlich misshandelte. Und als sie dann eines Tages während einer seiner Sexpartys von ihm vergewaltigt wurde und er sie daraufhin versuchte umzubringen, reichte es ihr. Sie wollte raus aus diesem Haus und sie wollte weg von Gary. Und zum Glück hatte sie ein wenig Unterstützung ihrer Freunde aus der philippinischen Gemeinde in Philadelphia. Durch diese Connections fand sie ein Frauenhaus, in dem sie unterkommen konnte, und sie zeigte Gary auch wegen Vergewaltigung und versuchter Tötung an. Doch als im März 1986 der Prozess eröffnet wurde, wurde er auch sehr schnell wieder eingestellt, denn Betty hatte zu große Angst vor Gary und war einfach nicht vor Gericht erschienen. Im nächsten Jahr versuchte es Betty aber tatsächlich dann ein zweites Mal vor Gericht, und diesmal wollte sie finanzielle Unterstützung von ihm haben. Denn während der unzähligen Vergewaltigungen wurde Betty schwanger von ihm. Sie wollte Unterhalt für den Sohn haben, und als Gary erfuhr, dass er wieder Vater war und es wieder ein Kind gab, zu dem er keinen Zugang hatte, aber zahlen sollte, rastete er komplett aus und geriet in den kompletten Abgrund. Und das war tatsächlich genau die Zeit, als er schließlich Josefina Rivera traf. Also genau zu dem Zeitpunkt, als der Zivilprozess, den Betty angestrebt hatte, angelaufen war, entführte er sie.
Ja, das war so sein Trigger.
Ja. Ja, man glaubt einfach, dass er halt einfach so verzweifelt auf der Suche nach Kontrolle war, dass er sich irgendwie nicht mehr anders zu helfen wusste. Sein Wunsch war ja schon immer, eine Familie zu haben, und die Frauen haben ihm die Kinder ja immer weggenommen.
Oder die Regierung.
Ja, genau.
Was ist eigentlich mit seiner Kirche jetzt?
Die läuft tatsächlich weiter. Also die Kirche gab es auch, während er die Frauen festgehalten hatte. Die Beamten haben auch berichtet, dass sie später bei der Hausdurchsuchung unzählige Briefe gefunden haben, die an die Kirche adressiert waren, und auch so Gemeindebriefe. Genau, so Gemeindebriefe und Zeitungen. Also die gab es noch. Ja, und Triggerpunkt hast du vorhin auch schon richtig gesagt, denn man hat ja auch während der Entführung gemerkt, dass er auch immer grausamer den Frauen gegenüber wurde. Es hat sich immer weiter gesteigert. Die Frauen wurden nicht schwanger von ihm, also keine einzige war am Ende schwanger von ihm. Und ich glaube, das war halt wieder so ein Punkt, wo er keine Kontrolle hatte. Er wollte einfach zwanghaft Kontrolle über die Frauen ausüben und wurde einfach, weil er selber einfach immer mehr außer Kontrolle geriet, immer grausamer. Und viele glaubten auch, dass wenn er nicht erwischt worden wäre, hätte er wahrscheinlich immer weiter gemacht und wäre wahrscheinlich immer grausamer geworden. Also, dass nur zwei Frauen gestorben waren, war eigentlich Glück, weil ich glaube, dass am Ende nicht viele überlebt hätten. Als er dann festgenommen wurde, wurde natürlich auch seine ganze Vergangenheit ausgegraben. Und es wurde jetzt diskutiert, ob er denn psychisch überhaupt zurechnungsfähig war. Denn auf der einen Seite gab es ja die Diagnose, dass er eine schizoide Persönlichkeit hatte. Auf der anderen Seite wurde das Ganze aber auch schon wieder revidiert. Und viele haben einfach gesagt, dass er vielleicht einfach eine Phase hatte, in der das so wirkte, aber im Grunde eigentlich keine schizoiden Züge hatte. Und das Ganze wurde natürlich auch vor Gericht diskutiert. Als dann herauskam, dass er die Frauen tötete und die Leichen dann in Stücke hackte und den Hunden bzw. den Gefangenen verfütterte, war man sich nicht sicher, ob das ein Grund für seine geistige Zurechnungsfähigkeit oder dagegen war. Der Prozess begann dann am Montag, dem 20. Juni 1988, vor Richter Abraham in Philadelphia. Garys Verteidiger war der erfahrene Rechtsanwalt Charles Chuck Peruto Jr. Er wollte die Geschworenen davon überzeugen, dass Gary tatsächlich unzurechnungsfähig und somit nicht schuldig war. Als dann aber Josefina und die anderen überlebenden Frauen befragt wurden, war sehr schnell klar, dass Gary wahrscheinlich nicht krank war und er sehr wohl in der Lage war, sie, ja, willkürlich anzugreifen. Dann kamen die ganzen Vergewaltigungen und Folterungen auf den Tisch, und die waren ja wirklich so überlegt und präzise ausgeführt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass er jederzeit Herr seiner selbst war. Und das Ganze wurde eigentlich bestätigt, als Josefina erzählte, wie sie den Brief unterzeichnen sollte, als es um Deborahs Tod ging. Denn da war er auch wirklich geistig so da, dass er wusste, dass ihm das Vorteile bringen könnte, wenn Josefina seine Komplizin war.
Ja, der konnte diese Folgen des Handelns irgendwie einschätzen.
Genau. Und wenn er unzurechnungsfähig gewesen wäre, dann würde das wegfallen. Und wie ich auch schon in der letzten Folge erwähnt habe, kam jetzt auch Josefina kurz unter schweren Beschuss. Denn einige der Gefangenen zeigten halt wirklich mit dem Finger auf sie und behaupteten, dass sie wirklich Heidnicks Komplizin war, weil sie vor allem ja auch die erste war, die dort unten gefangen gehalten wurde. Und viele sagten, ja, die haben sich gekannt, sie hat einfach nur so getan, als wäre sie eine von uns und sie war wirklich seine Komplizin und sie hat uns allen nur was vorgemacht. Aber Jacqueline Eskins, also auch eine der Mitgefangenen, wies alle Anschuldigungen gegenüber Josefina zurück und erklärte auch ganz klar, dass Josefina nur so gehandelt hat, weil sie sein Vertrauen haben wollte, um dann schließlich zu entkommen. In den Schlussplädoyers wiederholte Peruto, also sein Verteidiger, dass Heidnik nicht böse, sondern nur verrückt war und wollte halt wieder auf die Unzurechnungsfähigkeit von ihm plädieren. Daraufhin wurden die Geschworenen dann aufgefordert zu entscheiden und nach 16-stündiger Beratung fällten sie dann ihr Urteil. Am 1. Juli 1988 wurde Gary sowohl im Mordfall Deborah Dudley als auch am Mord von Sandra Lindsay des Mordes ersten Grades für schuldig gesprochen. Weitere Schuldsprüche waren 6-mal Entführung, 5-mal Vergewaltigung, 4-mal schwerer Überfall und 1-mal Praktizieren von abnormalen Sexpraktiken. Und wie so viele andere verurteilte Mörder zeigte auch Gary keine Regung, als der Richter ihn schließlich zum Tode verurteilte. Danach reichte er aber dann beim Gouverneur Robert Patrick Cassie Sr. als auch bei seinem Nachfolger Tom Rich Gnadengesuche ein, die aber alle abgelehnt wurden. Er versuchte es dann auch nochmal vor dem obersten Gerichtshof im März 1997, aber die Begnadigung wurde auch abgelehnt und schließlich fügte sich Gary seinem Schicksal. Die 500.000 Dollar, die Gary ja durch seine Börsengeschäfte verdient hatte, wurden als Schadensersatz bzw. Schmerzensgeld unter den Frauen aufgeteilt. Während seiner Inhaftierung versuchte er wieder mehrmals sich umzubringen, doch das gelang ihm nicht. Aber dann schließlich am Dienstag, dem 6. Juli 1999, um 22.29 Uhr, wurde er schließlich durch eine tödliche Injektion hingerichtet.
Boah, krasser Fall. Also, ich verstehe komplett, warum du das splitten musstest. Weil da steckt ja so viel hinter dieser Person noch. Mhm. Was auch vieles erklären kann, aber auch viele Fragen aufwirft.
Ja. Ja, ich finde, man findet schon viele Begründungen, warum er vielleicht dann später halt einfach diesen Zwang nach Kontrolle hatte, weil er das einfach als Kind nie hatte. Aber trotzdem finde ich es krass, wie halt dieses Gewaltpotenzial plötzlich einfach immer größer wurde. Vorher hatte er ja nie jemand anderem was angetan, sondern nur sich selber geschadet. Und irgendwann, es fing an mit dem Verprügeln seines Bruders und danach wurde er einfach immer gewalttätiger und immer bösartiger anderen Menschen gegenüber.
Ja, und dass auch die Taten so spät erst aufgetreten sind, ne?
Ja. Ja, gar nicht in den frühen 20ern, wie bei vielen anderen Mördern.
Ja, ich finde es auf jeden Fall furchtbar, was diese Frauen da durchleben mussten. Und da helfen auch diese 500.000 US-Dollar nicht. Aber nicht nur, was ihnen angetan wurde, auch mitzubekommen, dass da jemand getötet wird und in dieser ständigen Angst zu leben. Ja, also.
Ja, und überleg mal, auch danach kam ja auch erst raus, dass sie ihre Mitgefangenen gegessen haben. Das kam ja alles erst später raus. Das hat Gary ihnen ja nie gesagt.
Ja. Ja, krass. Also schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt. Hier in dem Fall haben wir gesehen, dass die Todesstrafe vollzogen wurde. Wir hatten ja schon Fälle, da sind die Mörder immer noch im Todestrakt, weil die Todesstrafe abgeschafft wurde oder sie sterben vorher eines natürlichen Todes oder wie Jeffrey Dahmer zum Beispiel wurde von einem Mithäftling umgebracht.
Ja.
Also schreibt uns gerne eure Gedanken, uns direkt bei Instagram oder Facebook oder einfach bei Instagram in die Kommentare. Also das interessiert uns wirklich. Und wir hoffen, ihr konntet diesen Fall zumindest, also diesen Teil, zum Einschlafen hören, weil ich fand den letzten echt heavy. Da hat der Melli auch schon eine Triggerwarnung ausgesprochen.
Genau, ja, der letzte war echt übel. Den könnt ihr überspringen beim Gute Nacht hören.
Ja. So, Aber wir wären ja nicht Tell Me Mord, wenn wir nicht diese Folge mit einer Heldentat abschließen würden. Oder in den alten Folgen auch mit Grüßen. Heute habe ich euch folgende Heldentat mitgebracht. Ein 16-Jähriger leistet erste Hilfe und hilft bei Reanimation einer Frau. Ein 16-Jähriger hat einer bewusstlosen Frau am Münchner Ostbahnhof erste Hilfe geleistet. Der Jugendliche fand die 68-Jährige am Montag auf dem Weg zur Schule im Toilettenbereich des Bahnhofs, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Er brachte die Frau in die stabile Seitenlage, während ein Mitarbeiter der Bahn die Rettungskräfte und die Polizei am Bahnhof alarmierte. Als ein Polizist feststellte, dass die Frau nicht mehr atmete, half der Schüler bei der Reanimation. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei wieder stabil. Der 16-Jährige hatte bei der Freiwilligen Feuerwehr einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert.
Cool. Weißt du eigentlich, dass ich auch im Schulsanitätsdienst war?
Nee.
Also ich wäre wahrscheinlich damals auch in der Lage gewesen, bei der Reanimation zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte. Ich wünschte mir, man würde vom Führerschein aus gezwungen werden, das regelmäßig zu machen. Weil man muss das ja machen, wenn man den Führerschein macht, am Anfang einmal und dann nie wieder. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das alles noch so zusammenkriegen würde.
Ja, genau, dass man das irgendwie auffrischen muss. Ne? Ich habe auch letztens meine Dokumente sortiert und dann auch diesen Schein gefunden von Malteser.
Ja.
Aber was habe ich ja damals gemacht mit, boah, wie alt war ich da? Ja, es war bestimmt vor über 10 Jahren.
Ja.
Und ich könnte jemanden seitlich irgendwie
hinlegen,
positionieren, genau, aber ob das so richtig ist, weil da gab es dann irgendwas mit dem Arm und wie der Mund dann irgendwie positioniert wird oder so, könnte ich nicht.
Und ich glaube auch, dass es da mittlerweile auch Änderungen gibt. Also ich habe da letztens mit meinem Papa drüber gesprochen, der muss das halt regelmäßig machen, weil in seiner Firma akute Unfallgefahr herrscht. Und er hat mir erzählt zum Beispiel, dass man, glaube ich, das Bein irgendwie nicht mehr anknicken muss. Oh Gott, jetzt kommen bestimmt safe so viele Nachrichten, weil das falsch ist. Aber es hat sich auf jeden Fall viel geändert und viel, was man einfach nicht weiß, wenn man es nicht auffrischt. Also ich finde es super wichtig und vielleicht sollten wir uns auch nochmal im DLRG melden und sagen, dass wir nochmal eine Auffrischung möchten.
Dann machen wir einen Tell Me Mord Outdoor-Training.
Ja, genau.
Ja, weil es eben nicht nur um die stabile Seitenlage geht, sondern auch die Reanimation hier mit dem, auch Mund-zu-Mund-Beatmung oder hier das mit dem, ach, du weißt schon, auf dem Brustkorb oder an einer anderen Stelle, falls das Wort Brustkorb hier jetzt falsch war.
Ja, aber allgemein erste Hilfe zu leisten in Gefahrensituationen. Wir haben das damals gelernt. Es war echt eine coole Aktion, die unsere Schule damals gemacht hat. Damals fand ich es nicht so cool, aber mittlerweile denke ich, dass mir das damals sehr viel gebracht hat. Unsere Klasse war quasi der Schulsanitätsdienst für die ganze Schule. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in dem Podcast erzählt habe, aber wir haben so kleine Handys bekommen. Also wir waren in Dreiergruppen aufgeteilt. Und als Dreiergruppe waren wir pro Woche zuständig, um halt diesen Schulsanitätsdienst durchzuführen. Hatten also diese kleinen Handys und wenn uns das Sekretariat angerufen hat, dass jetzt ein Schüler verletzt irgendwo ist, dann waren wir diejenigen, die erste Hilfe leisten mussten. Und das war schon echt ganz cool, das auch mal so live trainieren zu können. Und was wir zum Beispiel auch gemacht haben, waren wirklich so aktive Trainings in der Schule, dass andere Schüler quasi so getan haben, als hätten sie sich verletzt. Wir durften Wunden schminken, so richtig mit Scherben im Kopf. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht und wir mussten uns dann gegenseitig verarzten und wurden dann auch vom DLRG geprüft, ob das alles so richtig war, was wir gemacht haben. Das war schon echt super, super spannend und würde ich auch jeder Schule ans Herz legen, das mal so zu machen, weil einfach Kinder und Jugendliche da einfach auch, ja, wie soll ich sagen, sich dann auch mal trauen zu helfen. Weil oft weiß man gar nicht, wie hilft man richtig.
Ja, und auch die Verantwortung schon zu übernehmen, also eben für die Zeit, bis Rettungskräfte eintreffen.
Genau, ja.
Aber ihr habt ja generell, also ich weiß nicht, auf welcher Schule du warst, Melli, aber voll die coolen Sachen gemacht, auch mit diesem Kinderklau-Szenario.
Ja, das war noch in der Grundschule.
Ja, aber, okay.
Aber unsere Realschule war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Wir hatten auch verschiedene Klassen. Wir wurden teilweise in der 5. oder in der 7. in verschiedene Klassen aufgeteilt. Und du konntest dich in der Sportklasse bewerben. Da hast du dann regelmäßig Jugendschullandheime gehabt, wo du dann so ein bisschen aktiver warst, wo du klettern warst, wo du irgendwie auch einen eigenen Schulgarten pflegen musstest. Ich war ab der 7. Klasse in der Laptop-Klasse. Also wir waren die Nerds der Schule, sind dann wirklich mit so einem fetten Deuter-Rucksack und unseren tonnenschweren Laptops zur Schule gegangen, plus unseren ganzen Schulheften. Also wir mussten trotzdem alles mitnehmen, aber haben damals schon den Umgang mit Technik gelernt, weil für viele, die uns jetzt vielleicht hören, ist das völlig normal, mit Laptops und iPads und iPhones aufzuwachsen. Aber das war schon echt eine Besonderheit. Und dementsprechend schwer waren die Laptops damals auch. Also, ja. Ach, und eine Bläserklasse hatten wir auch noch. Das war dann die Schulband. Die waren auch alle in einer Klasse.
Oh Mann. Ja, lass uns auf jeden Fall mal darüber weiter quatschen. Offline. Ich habe auch letztens drüber nachgedacht, was es für Gruppen gab in der Schule. Und was aus denen heute geworden ist. Also so interessant.
Ja, ja. Nee, aber finde ich cool, dass du die Heldentat gemacht hast. Vor allem, dass vielleicht auch Hörer, die uns hören, vor allem jüngere Menschen, dann auch merken, ja, wir können helfen und zumindest die Zeit irgendwie überbrücken, bis wirklich professionelle Hilfe kommt.
Ja, genau. Er war dann bestimmt auch in der Schule entschuldigt, dass er zu spät gekommen ist.
Mit Sicherheit. Ihr könnt uns auch sehr gerne eure Heldentaten schicken, wenn ihr vielleicht eine Heldentat vollbracht habt oder ihr jemanden kennt, der eine coole Tat vollbracht hat. Ihr wisst, wir haben schon so viele Nachrichten vorgelesen. Macht das sehr, sehr gerne. Schickt uns eure Nachrichten bei Instagram oder bei Facebook. Da heißen wir Tell Me Mord Podcast. Oder schickt uns eine E-Mail an tellmemordpodcast@gmail.com. Da erreichen uns auch sporadisch immer mal so ein paar Mails. Und ich finde es immer echt cool, wenn ihr euch Zeit nehmt und euch hinsetzt und wirklich eine Mail verfasst mit Quellenangaben, mit Überthemenvorschlägen, mit Fallvorschlägen. Also ihr wisst, wir sammeln das alles. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns ein kleines Trinkgeld dalasst. Bei Ko-fi könnt ihr das Ganze machen. Das ist ein virtueller Coffeeshop. Und die Links findet ihr natürlich genauso wie die Links zu unseren Werbepartnern alle in unseren Shownotes. Und zu guter Letzt, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns bewertet und wenn ihr uns empfehlt an Leute, die auch gerne True Crime Podcasts hören. Und von denen ihr denkt, ja, die hätten auch Lust auf diese zwei super angenehmen Stimmen, die von Mord und Totschlag euch die gute Nachtgeschichte erzählen.
Und immer schön auf Folgen klicken.
Genau.
Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit dem Buchstaben F. Da habe ich auch was ganz Schönes für euch vorbereitet, natürlich. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
Oder Mord. Und bis zur nächsten Woche.
Tschüss.